möchte euch grüßen in diesem Sonntagmorgen und möchte euch mit mir noch einmal bitten, Markus Evangelium aufzuschlagen, Kapitel 9. Wir wenden uns noch einmal, das dritte Mal, diesem Abschnitt zu, Markus 9, die Verse 33 bis Vers 50, wobei ich heute euch nur Verse 42 bis 50 vorlesen möchte. Und das ist auch dann der Text für unsere Predigt heute Morgen. Markus Kapitel 9, Verse 42 bis 50. Und wer einer dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand die Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in die Höhle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Damit Gott Gnade schenkt beim Reden und beim Hören, wollen wir beten. Wir stehen dazu auf. In all Demut und Abhängigkeit, unser Herr Jesus Christus, wollen wir dich bitten, dass du das, was du den Jüngern zu sagen hattest, damals sie gelehrt hast, dass du heute uns durch deinen Geist auch uns lehrst. Auch wir sind deine Jünger und folgen dir nach und lehre du uns, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Lass uns verstehen, was die Grundsätze deines Reiches sind. Lass uns verstehen, wie du dein Reich aufrichtest und nach welchen Maßstäben darin du deine Herrschaft aufrichtest. Jesus Christus, danke für dein Wort, danke für das Markus-Evangelium. Danke für jede Gelegenheit, die wir immer wieder aufs Neue haben, hineinzuschauen, ja, auch kontinuierlich darin zu lesen, auch zu lernen. Und ich bitte dich, Herr, durch deinen guten Geist lehre du uns heute Morgen, sei gegenwärtig und segne uns, Jesus. Amen. Diese Verse stellen Ausleger der Bibel vor einige Schwierigkeiten. Die Verse, die ich gerade euch gelesen habe, Vers 42 bis 50, einige Ausleger stehen da bei der Auslegung vor großen Schwierigkeiten. Es beginnt damit, dass die Überlieferung des Grundtextes in verschiedenen Handschriften eine Abweichung aufweist. Das heißt, es gibt Handschriften, da finden sich zwei Verse mehr und wiederum andere Handschriften, da finden sich zwei Verse weniger. Wer gerade den Text mit mir verfolgt hat, beim Lesen und vielleicht in der Schlachterübersetzung, einige haben das, oder in der neuen CLV, beziehungsweise nicht der neuen, sondern der CLV-Übersetzung der Elberfelder, der wird merken, dass ich zwei Verse nicht gelesen habe. Zumindest die bei euch stehen und ich sie, nicht, dass ich sie euch vorenthalten habe und ich sie übersprungen habe, weil ich so schlecht lese, sondern es liegt darin, dass in den älteren Handschriften die Verse 44 und 46 nicht vorhanden sind. Die Aussage, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt, diese Aussage in Vers 44 in der Schlachterübersetzung, nur als Beispiel, und dann das gleiche in 46, finden wir in älteren Übersetzungen nicht, sondern eben sagt wir in den neueren Übersetzungen. Und darum haben wir da Unterschiede, je nach welcher Grundlage oder welcher Text als Grundlage für die Übersetzung genommen wurde, findet ihr das oder findet ihr? Nur, dass ihr Bescheid wisst, warum ich diese zwei Verse nicht gelesen habe. In der Elberfelder Übersetzung finden sich diese Texte nicht, die berufen sich eher auf die älteren Handschriften, aber wird natürlich in der Fußnote vermerkt, dass diese Verse in den späteren Handschriften aber vorhanden sind. Das ist die eine Schwierigkeit, die sich beim Auslegen an dieser Verse schon von vornherein ergibt. Wenn man sich diesem Text zuwendet und verschiedene Bibelübersetzungen liest, dann merkt man, okay, da gibt es schon mal die ersten Unterschiede. Es gibt einige Erklärungen dafür und wie man das deutet. Eine Möglichkeit ist, dass man sagt, dass in den späteren Handschriften, als dieser Text übersetzt worden ist, die Dringlichkeit und die Ernsthaftigkeit dieser Warnung Jesu verstärkt worden ist. Das heißt, die Aussage, die haben wir in Vers 48, wo es heißt, als in zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das ist auch in den früheren Handschriften oder in späteren Handschriften ist enthalten. Und man sagt, dass bei der Überlieferung man diese Aussage auch bei den zwei Versen vorher nochmal verstärken wollte und nochmal das deutlich machen wollte. Das ist ein Versuch, diese Spannung aufzulösen, wobei wichtig, oder andersrum, es gibt auch liberale Theologen, die bibelkritisch sind, und sie sagen einfach, ein Überlieferungsfehler. Da ist ein Überlieferungsfehler und das ist fehlbar, ist ja ein Menschenwort und wurde überliefert, Mensch von Menschen geschrieben. Das ist die andere Möglichkeit, diese Stelle oder diese Differenz aufzulösen. Fakt ist, und das ist das Erste, was ich euch sagen möchte, ist, es spielt keine Rolle, ob wir diese zwei Verse da als Anhang haben oder nicht, denn die Aussage ändert sich nicht. Die Aussage und Inhalt bleibt der gleiche. Dass die Verstärkung nach Vers 43 und nach Vers 47 dann da ist, und die Bedeutung bleibt die gleiche. Das ist das eine. Und von daher ist es jetzt für uns nicht das Entscheidende, welche Handschriften sind da besser, welche schlechter. Die Aussage ist die gleiche und am Ende sagt Jesus ja selber, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und das trifft und das gilt mit Sicherheit für die anderen Aussagen der Hölle genauso. Von daher ist es ohne weiteres für uns annehmbar, egal wie alt die Handschriften sind, dass das eben Wort Gottes ist. Da müssen wir jetzt, ihr versteht, was ich meine, da ändert sich nichts an der Bedeutung für uns. Das ist das eine. Eine andere Schwierigkeit beim Auslegen des Textes ist mehr inhaltlich und die ist weit größer und weit schwieriger zu beantworten, wie das Fehlen zwei Texte in anderen Handschriften. Diese Schwierigkeit liegt darin, dass die Sprache Jesu in diesem Text und Umgang der Sünde so radikal und so extrem ist, dass die Anwendung für das Leben, für das praktische Leben sich sehr als schwierig erweist. Jesus fordert ja seine Jünger, dass jeden Anstoß zur Sünde konsequent zu begegnen. Er fordert sie auf, lieber Hand, Fuß und Auge zu verlieren, als das Reich Gottes und somit das ewige Leben zu verlieren. In dieser Radikalität, in dieser Konsequenz steht die Aussage hier. Und das ist, wie man das versteht und wie man das auslegt, ist weit schwieriger beim Auslegen dieser Stelle. Nicht nur, dass er konsequent sein fordert, sondern er warnt auch und ich würde sagen, er droht sogar. Und das in einer Schärfe, wie man sonst kaum in einem Text kennt. Er sagt, es ist lieber, du trennst dich, als dass du in die Hölle kommst. Also Jesus ist da wirklich radikal und spricht konsequent von der Hölle und von der Konsequenz und von dem, was in der Hölle passiert, von der ewigen Qual. Es ist so extrem, so radikal, dass es wirklich für viele Schwierigkeiten bereitet, diesen Text anzuwenden und auszulegen. Schon in der früheren Kirche, schon bei den ersten Christen gab es Schwierigkeiten beim Auslegen dieses Textes. Und wie versteht man? Legt man diesen Text buchstäblich aus oder muss man ihn erklären und vergeistlichen? Wie geht man mit diesen Aussagen um? Und es gab nicht wenige, die diesen Text wirklich buchstäblich genommen haben und sehr radikal mit Sünde umgegangen sind und haben wirklich sich von Gliedmaßen getrennt, die sie zur Sünde veranlasst haben. Also sie nahmen den Text so, wie der da steht, und die haben gesagt, Jesus hat gesagt, lieber Arm abschneiden, lieber einen Fuß oder das Auge raus, und das hatten sie getan. Ein Kirchenvater oder ein Kirchenlehrer, er hieß Origenes. Er hatte ein Problem mit Sexualität und er hat sich das Gliedmaßen, das er meinte, ihn dazu verführt, hat er das abgeschnitten. Ja? In dieser Konsequenz hat er das getan. Andere sind etwas anders diesem Problem entgegengekommen. Sie meinten, sie müssen ihre Hände, Füße und Augen in gewisser Weise einsperren und haben sie sich in Kloster eingeschlossen, um sich der Sünde zu entziehen. So gab es verschiedene Versuche, diesen Text auszulegen und dem Anstoß zur Sünde entgegenzutreten und in der Konsequenz zu sein. Ich merke schon und ich denke schon im Gesicht einiger, die einen sind schockiert, die anderen sind froh, dass es vielleicht noch eine Alternative von der Auslegung es gibt. Wenn ich an diesen Text denke oder mich mit diesem Text beschäftige, ihn predige oder auslege, dann diesen Text oder Matthäus 18, das ist die Parallele dazu, dann erinnere ich mich an eine Begebenheit, die ich ungefähr vor 12, 13 Jahren erlebt habe auf einer Bibelfreizeit. Ein Mann kam auf mich zu, der einen Jugendkreis leitete. Und er kam auf mich zu und sagte, Willi, wie verstehst du diesen Abschnitt? Seine Jugendlichen haben ihn gefragt, wie man mit Sünde und mit Versuchung umgeht und wie man diesen Text dann anwendet. Und er wollte es von mir wissen und sagte, ja, was soll ich meinen Jugendlichen sagen? Sollen sich die Hände abschneiden? Soll ich die Augen rausreißen? Was soll ich ihnen sagen? Und ich muss ehrlich sagen, vor 12, 13 Jahren war auf einer Freizeit, saß ich da und ich musste ihm sagen, du, ich weiß es nicht so richtig. Ich merkte, ich muss selbst mir Zeit nehmen und das habe ich ihm dann vorgeschlagen, das habe ich ihm gesagt. Ich werde mich diesem Text mich näher zuwenden, werde ihn studieren und werde dir dann sagen, was ich rausgefunden habe. Und seitdem, das sind wie gesagt 12, 13 Jahre, beschäftige ich mich mit diesen Versen und möchte heute etwas von dem, was ich für mich erarbeitet habe und meine an Verständnis gewonnen zu haben, möchte mit euch teilen und hoffe, dass es euch helfen wird, diesen Text zu verstehen und vor allem, dass es uns zum Segen sein wird. Hört das, prüft das anhand der Schrift. Also mit diesem Text, mit diesen Versen müssen wir uns heute beschäftigen, werden wir uns heute beschäftigen. Zuerst bei der Auslegung, und das kennt ihr schon mittlerweile, das Erste, was wir bei der Auslegung dieses Textes beachten müssen, ist der Kontext, das ist der Zusammenhang. Und ihr wisst, dass man immer diesen Kontext beachten muss, aber ich denke, kaum ein anderer Abschnitt ist so schwerwiegend wie dieser oder andersrum. Wenn man bei einem anderen Abschnitt vielleicht den Kontext nicht beachtet, man kann trotzdem vielleicht zu einer richtigen Auslegung kommen. Die Gefahr, hier schief rauszukommen, wenn man den Kontext nicht beachtet, ist weit größer. Ich denke, dass gerade bei diesem Text der Zusammenhang für uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir da richtig deuten und nicht dem Beispiel des Origenes folgen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Der letzte Satz in Vers 50 ist in gewisser Weise ein Schlüssel für uns und sagt uns, um was es geht. Schaut mal, im Vers 50, der letzte Satz, und haltet Frieden untereinander. Das ist letztendlich das Ziel von allem, das ist die Botschaft. Darum geht's. Und der Auslöser oder der Grund, warum Jesus sagt, haltet Frieden untereinander, ist der Grund in Vers 33 und 34. Der Grund ist dafür, dass die darüber stritten, wer der Größte untereinander ist. Also die ganze Thematik, und um was es geht, ist hier Frieden untereinander halten, statt untereinander zu streiten. Das gehört zusammen. Das heißt, die Verse 33 und 44, wer ist der Größte untereinander, wer ist der Größte unter ihnen? Und dieser letzte Satz zeigt uns, dieser Abschnitt gehört zusammen und wir müssen die Aussagen von Auge, Hand und Fuß im Zusammenhang von diesen Aussagen auch oder von diesen Versen auch auslegen und deuten. Wir dürfen das jetzt nicht aus dem Zusammenhang reißen und dann kommt man, wie gesagt, zu komischen Auslegen von dieser Stelle. Ich habe euch in den letzten zwei Predigten mittlerweile in die Thematik, in die Botschaft dieser Verse mit hineingenommen und versucht euch aufzuzeigen, dass Jesus seine Jünger von ihrem Hochmut überführt. Und um diese Sünde letztendlich geht es hier in dem ganzen Abschnitt. Die Sünde des Hochmuts, das sich selber größer macht, als man ist. Eine Sünde des Hochmuts, das sich über die andere stellt, sich größer macht, über die andere stellt und das Verlangen hat, über die anderen zu herrschen und nicht ihnen zu dienen. Das ist die Folge der Sünde. Jesus überführt und zeigt damit nicht nur, welchen Weg er gehen wird, nämlich er wird sich erniedrigen und er wird dernieder werden, sondern zeigt auch damit, was er eigentlich tun wird, welche Sünde er eigentlich besiegen wird. Denn diese Sünde ist in gewisser Weise die Ursünde, die verantwortliche Sünde für den Sündenfall im Himmel und für den Sündenfall auf der Erde. Und Jesus kommt, um diese Sünde zu begegnen und diese Sünde zu überwinden und diese Sünde zu vernichten, die Und alles andere kommt letztendlich eben aus dieser Sünde heraus. Und Jesus kommt, diese Sünde zu überwinden. Und so zeigt er ihnen diese Sünde des Hochmuts in ihnen. Er sagt auch, die Folge von dieser Sünde ist Streit unter euch. Ihr werdet untereinander streiten. Die Menschen streiten untereinander wegen ihres Hochmuts. Er geht weiter und zeigt ab Vers 38 bis 41, was diese Sünde noch macht. Und er sagt, sie nimmt sich viel zu wichtig. Und sie schafft ein exklusives Denken, dass man der Einzigste ist, den Gott segnet, dass man der Einzigste ist, den Gott liebt, dass man der Einzigste ist, durch den Gott wirkt. Und wenn Gott bei den anderen auch wirkt und die anderen auch segnet, dann wird man neidisch. So schafft diese Sünde des Hochmuts Streit und so schafft diese Sünde des Hochmuts Neid. Das ist der Kontext. Und nachdem Jesus ihnen das aufgezeigt hat, nämlich was die Sünde ist und was er überwinden wird durch sein Leiden, Sterben und seine Auferstehung, nachdem er die Folgen aufgezeigt hat dieser Sünde, warnt er jetzt sie davor. Er spricht eine Warnung aus und sagt ihnen, wie man damit richtig umgeht. Und unsere Verse 42 bis 50, der Text für heute, sie sprechen darüber, die sprechen zu einem die Warnung aus, das ist Vers 42, und die Verse 43 bis 50, dann spricht Jesus darüber, wie man mit dieser Sünde umgehen muss. Und da ist die ganze Thematik das Konsequentsein, man muss radikal sein. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Zusammenhang hier verstehen. In diesen zwei Abschnitten hat Jesus etwas Wichtiges gesagt, was ich meine für uns ein Schlüssel sein wird zum Verständnis dieser Verse. Und zwar folgendes. Jesus hat ihn positiv gesagt, die Art und Weise des Umgangs mit den Kindern Gottes, mit den Kleinen, die an ihn glauben, die Art und Weise des Umgangs mit ihnen bestimmt die Art und Weise des Umgangs mit Jesus und letztendlich mit dem Vater selbst. Jesus hat gesagt, in der Art und Weise, wie ihr mit den Menschen, die mir gehören, mit den Gläubigen, die mir gehören, in der Art und Weise, wie mit ihr umgeht, geht ihr mit mir um. Also positiv gesehen, wenn ihr sie annimmt, nehmt ihr mich auf. Aber ihr nehmt nicht nur mich auf, ihr nehmt auch den Vater, den ich gesandt habe. Oder andersherum, wenn ihr ihnen etwas Gutes tut und sie nicht ablehnt und wegschickt und sagt, ihr könnt es nicht sein, wenn ihr sie annimmt, dann nehmt ihr auch mich auf und tut auch mir was Gutes. Gebt ihr ihnen ein Glas Wasser, gebt ihr mir ein Glas Wasser. Gibt ihnen was zu essen, gibt ihr mir was zu essen. Besucht ihr sie im Gefängnis, besucht ihr mich im Gefängnis. Gibt ihr Kleider, gibt ihr mir Kleider. Lobt ihr sie, lobt ihr mich. Sagt ihnen was Gutes, sagt ihr mir was Gutes. Jesus sagt, in der Art und Weise, wie man mit den Kindern Gottes umgeht, nämlich nicht in Hochmut, sondern in Demut, begegnet man und dient man Jesus Christus. Wisst ihr warum? Es ist so wichtig, damit wir die Verse, die jetzt kommen, richtig deuten. Das ist für mich einster Schlüssel zu diesem Verständnis. Gucken wir uns das an, gucken wir uns Markus 9, Vers 42 an. Also ich lese nochmal Vers 42, die Warnung. Und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen werde. Das ist die Warnung. Nach dem Aufzeigen der Sünde selbst kommt jetzt die Warnung von der Sünde. Und diese Warnung ist sehr, ich wiederhole mich, aber die ist sehr negativ, während er in den Versen 37 und in Vers 41 positiv gewarnt hat. Tut mir etwas Gutes oder tut den Kindern Gottes was Gutes, dann tut ihr mir was Gutes. Jetzt dreht es um und jetzt warnt er negativ. Er sagt, tut ihr etwas Schlechtes, dann tut ihr mir etwas Schlechtes. Das ist jetzt, der Blickwinkel wird geändert und es ist sehr radikal, sehr konsequent, sehr ernst, worüber Jesus hier spricht. Einer der wenigen Texte, wo Jesus so radikal spricht, ist dieser Text hier. Er beginnt und sagt, und wer? Zwei kleine Wörtchen, aber die wichtig sind. Schaut mal mit mir Vers 37 nochmal an. Er sagt, wer eines von solchen kleinen Kindern aufnehmen wird. In Vers 41 sagt, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, und jetzt Vers 42, und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt. Das heißt, Jesus spricht jetzt Menschen an, er spricht Personen an. Und er sagt, und er wendet sich an Personen und an Menschen und sagt, wenn du, lass uns das übertragen. Wenn du etwas Gutes tust, tust du mir was Gutes. Wenn du aber eines dieser Kleinen einen Anlass zur Sünde führst, dann tust du etwas Schlechtes. Also das heißt, Jesus wendet sich mit dem, und wer einen dieser Kleinen an mich glauben, er wendet sich an Menschen. Er wendet sich an Menschen. Die Warnung ist, an Menschen, an Personen, die einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde sind. Also anderen zur Sünde gibt. Dass diese Verse miteinander und zusammen gehören, wird allein deutlich, wenn ihr nochmal Vers 37 anschaut. Schaut mal, er sagt, wer eines von solchen Kleinen aufnehmen wird, nimmt mich auf. Und Vers 42 sagt, wer einem dieser Kleinen an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt. Was ich damit sagen möchte, allein die Erwähnung von den Kleinen macht deutlich, dass sie diese Texte und diese Verse eben zusammengehören. Wir können sie und dürfen sie nicht trennen. Das ist das Erste. Aber was viel wichtiger ist, wer sind diese Kleinen? Jesus nimmt ein Kind, stellt ihn in die Mitte, nimmt ihn als Illustration, dann nimmt dieses Kind, nimmt ihn auf den Arm und sagt, so müsst ihr es behandeln, wie ich es gerade behandle, nämlich das Kind annehmen. Ihr müsst das Kind auch annehmen. Und jetzt könnten die Jünger verstehen, wir müssen mit den Kindern gut umgehen. Es gibt viele, viele, diese Aussagen übertragen auf die Art und Weise, wie Gottesdienste geleitet werden, wie man Gottesdienste feiert, wie man Umgang mit Kindern. Man sagt, darf die Kinder nie wegschicken, die müssen immer bleiben. Warum? Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen, schick die Kinder nicht weg. Also wir dürften heute die Kinder nicht wegbringen hier. Wir müssen sie annehmen, nicht in den Keller bringen. So. Mit solchen Texten wird dann oft argumentiert und so verstanden, der Umgang mit Kindern. Wenn es darum geht, ein soziales Engagement und ein kinderfreundliches Verhalten, Kinder nicht ablehnen, Kinder annehmen, dann werden oft diese Texte genommen, um das zu belegen. Aber spätestens hier in Vers 42 macht Jesus seinen Jüngern deutlich, mir geht es nicht um Kinder. Die Kinder sind hier nur eine Illustration. Mir geht es um die Kleinen, die an mich glauben. Und dabei sagt Jesus nicht, die kleinen Kinder, und dann sagt er, aber nur die kleinen Kinder, die an mich glauben. Also er macht da nicht noch eine Eingrenzung bei den Kindern, den gläubigen Kindern. Sondern er macht damit eine Eingrenzung und sagt, die Kinder, die an mich glauben, das sind Kinder Gottes. Die Kinder sind nur eine Illustration, die sollen nur etwas verdeutlichen, nämlich abhängig zu sein, niemand zu sein, klein zu sein. Und Jesus will damit sagen, die in der Welt nicht viel gelten, die sich nicht viel erarbeitet haben, die keine große Stellung haben, keine Macht haben, kein Geld haben, nichts haben, die muss man annehmen. Kinder gelten hier als Illustration und dienen uns und sollen deutlich machen, es sind Kinder Gottes. Damit macht Jesus deutlich, die an mich glauben. Also, um das zusammenzufassen, die Warnung ist folgendes. Und sagt, weh dem, können wir so übersetzen, weh dem, der einem Kind Gottes ein Anlass zur Sünde wird. Weh dem, der ein Kind Gottes zur Sünde verführt. Liebe Geschwister, an diesem Punkt ist jetzt für uns wichtig, ich habe es in der letzten Predigt am Ende noch schon mal kurz erwähnt, für all die heute nicht da sein konnten und würden, damit sie es auch schon mitbekommen. Hier geht es nicht in erster Linie darum, dass Jesus die Warnung an Menschen ausspricht, weh dem, der sündigt. Das ist nicht die Warnung Jesu. Jesus sagt nicht, weh dem, der sündigt, für den wäre es besser, mit dem Mühlstein ins Meer geworfen werden. Für den wäre es besser, ein Auge auszureißen, für den wäre es besser, ohne Arm, ohne Hand, ohne Fuß zu sein. Das ist nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt, weh dem, der ein Anlass für meine Kinder Gottes, für meine Kinder zur Sünde wird. Weh dem, der meine Kinder dazu bringt, dass sie sündigen. Also die Kinder Gottes sündigen. Aber weh dem, der die Kinder Gottes dazu bringt, zu sündigen. Das ist die Aussage hier. Und es geht in erster Linie nicht um den Sündiger, sondern es geht in erster Linie um den Verursacher der Sünde. Das ist die Botschaft. Das ist die Warnung. Das ist die Warnung. Damit ihr das mit mir vielleicht teilt, wenn ihr es mir nicht gleich glaubt, was ich sage, wenn ihr Matthäus 18 aufschlagt, dann wird es das noch deutlicher. In Matthäus 18 haben wir zu dieser Aussage viel mehr Informationen, aber ich halte mich bewusst zurück, das zu viel aus Matthäus 18 zu zitieren, damit wir die Botschaft von Markus recht deuten können. Aber das möchte ich euch kurz zeigen. Matthäus 18 ab Vers 6. Wenn aber jemand einen dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt. Merkt ihr, das ist die gleiche Warnung, die gleiche Aussage. Für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Weh der Welt der Verführungen wegen, denn es ist notwendig, dass Verführungen kommen. Doch weh dem Menschen, durch den die Verführungen kommt. Seht ihr das? Die Warnung geht an wen? In Matthäus kriegen wir es präziser und dann heißt es, weh den Menschen, der meinen Kleinen, die an mich glauben, zur Sünde verführt. Und wer sind diese Menschen? Weh der Welt. Weh der Welt. Weltmenschen. Menschen aus der Welt. Weh der Welt, die meine Kinder Gottes zur Sünde verführt. Weh den Menschen, die aus und in dieser Welt, die meinen zur Sünde führen. Für den wäre es besser, ein Mühlstein um den Hals gehängt bekommen. Das ist erstmal die Intention, die wir haben. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es geht darum, dass Jesus die Warnung an die ausspricht, die eben Anlass zur Sünde werden. Jetzt das andere oder das nächste, was ich euch aufmerksam machen möchte. Um welche Sünde geht es hier? Hochmut. Deswegen sage ich, wir müssen den Kontext vor Augen haben. Es ist die Warnung, weh demjenigen und der Welt, die im Prinzip meine Kinder dazu bringt, nämlich was zu sein? Hochmütig. Die meine Kinder dazu bringt, zu streiten. Die meine Kinder Gottes dazu bringt, neidisch zu werden. Nicht in Frieden zu leben, in einer Uneinigkeit zu leben. Weh dem. Die Warnung ist, im ganzen Zusammenhang, ist, es gibt welche, die sind nicht zufrieden, die halten sich höher als andere, die denken, sie wissen alles besser, sie verstehen es besser, sie meinen es besser, sie haben eine größere Erfahrung, größere Stellung und aufgrund ihres Verständnisses, von ihrer Positionen, beginnen sie im Leib Christi oder unter den Christen oder einen Christen, einen kleinen, ihn dazu zu bringen, dass Streit entsteht, dass Spannungen entsteht, dass Neid entsteht, dass Unfrieden entsteht. Und Jesus warnt davor. Wir werden es gleich sehen, warum, aber er warnt ernstlich davor. Liebe Geschwister, ich sage es so, wie es ist. Wir sehen Sünden und Sünden sind Sünden. Dafür ist Jesus gestorben und es gibt keine weniger schlimme und mehr schlimme Sünde. Es gibt nur eine Sünde mit weniger Konsequenz in der Ausführung und in der Ausführung. Aber letztendlich Sünden sind Sünden. Und trotzdem scheint mir so, dass viele sich über so viel Kleinigkeit aufregen können und es als Sünde empfinden. Ich sage es mal, wie man angezogen ist. Es kann für die einen der größte Anstoß werden und die größte Sünde sein, und dass man so nicht leben darf. Bei der Wortwahl, dass man vielleicht ein falsches Wort sagt, das könnte den größten Streit auslösen über Dinge. Aber dass sie den Streit auslösen, dass sie Neid auslösen, dass sie Spannungen und Spaltungen auslösen, sagt Jesus, ist weit schlimmer. Und es wäre besser, einen Mühlstein um den Hals gehängt zu bekommen. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Man regt sich über, darf ich so sagen, über Kleinigkeiten auf und verursacht durch Kleinigkeiten große Gefahr für den Leib Christi und sieht das nicht als schlimm an. Spannungen und Spaltungen, Neidereien, Lästerungen. Ich will uns das zusagen, uns als Gemeinde. Jesus sagt, weh diese Dinge, die Welt tut, kommt in die Gemeinde. Der Gedanke ist folgendes. Die Warnung ist an die, die ein Anlass, man kann übersetzen, ein Anstoß oder eine Ursache für Sünde sein werden. Nicht, oder anders, ich will vielleicht, auf welche Art und Weise? Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann aktiv ein Anstoß werden und man kann passiv ein Anstoß werden. Man kann aktiv, das heißt, man kann direkt für andere zum Anstoß werden. Zum Anstoß, dass man direkt für andere Menschen, oder dass man direkt andere Menschen zur Sünde verführt. Dass man andere Menschen zur Sünde verleitet. Dass man aktiv etwas tut, das in den Menschen Sünde bewirkt, Hochmut, Streit, Neid und andere Dinge hervorbringt. Und das kann man aktiv tun. Indem man Menschen dazu bringt, zu lästern. Indem Menschen dazu bringt, neidisch zu werden auf andere. Indem man Menschen dazu bringt, die anderen zu verleumden, über sie schlecht reden. Wir verpacken das anders, gell? Wir können das sehr fromm verpacken, lästern und schlecht reden. Und der Denkmantel der Seelsorge, der Anteilnahme. Weißt du, wir müssen ihm helfen, aber hast du schon gehört? Wie kann das sein? Und Unwissende werden hineingezogen, Kinder Gottes werden hineingezogen, sie sind nicht in der Lage zu prüfen, waren nie dabei und echt wirklich, ja, das ist ja aber schlimm. Hast du gehört, was der gemacht hat? Nicht nur angeschaut, sondern auch gegessen. Der Nächste, und nicht nur gegessen, sondern, und es geht weiter. Und niemand nimmt sich die Zeit, das genau anzuschauen, die nach der Wahrheit zu fragen, hinzugehen, zu fragen. Nein, verbreitet sich wie Lauffeuer. Man kann aktiv dazu sorgen, dass andere Menschen über die Kinder Gottes schlecht denken. Und Jesus warnt. Er warnt und sagt, ein Weh dem. Es wäre besser. Ich finde, das ist sehr ernst. Ich finde, das ist sehr, sehr ernst. Wir hängen uns an Sünden, die so offensichtlich sind. Und diese Sünden sind gegenwärtig in unseren Gemeinden. Tagtäglich. Dadurch leiden Gemeinden, dadurch werden Gemeinden zerstört. Es gibt Spaltungen, Parteien, genau deswegen. Aber diese Sünden, spricht man sie an? Die werden nicht mal als Sünde wahrgenommen. Aber Jesus warnt das. Wenn wir lesen oft diesen Text und wir sind so schnell bei Sünden. Jeder hat so seine, gell? Ich muss jetzt nicht aufzählen. Aber ich denke, so offensichtliche Sünden. Aber Jesus spricht hier über den, dass man selbst, obwohl man vielleicht in dieser Weise nicht sündigt, aber ein Anstoß für die anderen wird. Und wie gesagt, es gibt eine aktive Art, eine direkte Art Menschen, für die Menschen ein Anlass zur Sünde zu werden, dass sie ungerecht handeln, ungerecht reden. Aber es gibt auch eine passive Art. Das heißt, nicht bewusst, man geht nicht und verführt Menschen dazu. Sagt, hey, lass uns mal darüber reden. Sondern man macht das indirekt. Es gibt eine indirekte Art, wie man Menschen zum Neid anreizt. Wenn man Menschen zum Hass reizt. Wenn man Menschen zum Zorn reizt. Ich muss ehrlich gestehen, ist mir heute Morgen passiert. Ja. Wisst ihr, was in Epheser 6 steht? Epheser 6, Vers 4. Wer weiß das? Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Sei kein Anlass zum Zorn für dein Kind. Wisst ihr, wie oft ich da gefallen bin? Gut gemeint und was weiß ich, aber es ist nicht aktiv. Ich sage nicht meinem Kind oder jemandem, du musst sündigen. Sei zornig. Das sind sie automatisch, weil sie meine Kinder sind. Ja, weil sie meinen Namen tragen. Ich heiße Zorn, für die es nicht wissen. Ja. Aber in der Art und Weise, wie ich mit den Kindern Gottes umgehe, mit Kindern Gottes, und jetzt ich rede nicht von meinen Kindern, mit Kindern Gottes, in der Art und Weise kann ich sie dazu bringen, dass sie sich ärgern, dass sie neidisch werden. Wenn ich immer rumlaufe und sage, weißt du, was ich mir heute geleistet habe? Mensch, dass ich so viel Geld habe. Also ich kann mir ungefähr fast alles leisten. Oder dass ich es nicht sage, aber es zeige. Wisst ihr, dass unter den ersten Christen die Frauen, die reich waren, es demonstriert haben? Je höher die Frisur, umso reicher waren sie. Und sie kamen mit solchen Türmen auf den Köpfen und da wurden Perlen eingeflochten. Und je mehr Perlen, umso reicher. Und als man die in dem Gottesdienst saßen, wahrscheinlich saßen sie natürlich in der ersten Reihe, dass man alle sie sehen, und da kriegte niemand mehr den Gottesdienst mit, geschweige von der Predigt. Sie zählten alle. 1, 2, 3, okay, 2000, 3, 4. Sie zählten alle die Perlen, um zu schauen, wie reich ist denn die Frau? Und dann dachte ich, Mensch, wieso ist sie so reich und ich nicht? Wieso trägt sie so ein Kleid und ich nur so ein Kleid? Das ist übrigens, was Paulus in Timotheusbrief dann sagt, ihr Frauen sollt euch nicht schmücken und keine Hochsteckfrisuren machen. Damit meint er nicht, ihr müsst hier mit verwahrlost daherkommen. Er meint damit, stellt euer Reichtum nicht zur Schau. Warum? Man macht andere neidisch. Manche wollen auf ihre Figur aufmerksam machen und neidisch machen. Manche auf ihre Uhr. Und manche auf was weiß ich was anderes. Und das alles aus Hochmut. Das ist der Grund, Hochmut. Sich über andere stellen. Und das kann man, wie gesagt, aktiv tun und das kann man passiv tun. Andere Christen, andere Glauben, die an Jesus Christus glauben, zum Anlass zur Sünde werden. Und das ist die Warnung hier, die Jesus hier in Vers 42 ausspricht. Gucken wir uns Vers 43 und folgende an. Und wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Dann spricht er die Warnung, es ist besser, ohne diese Hand zu sein. Er warnt vor der Hölle. Er warnt dann das Gleiche mit dem Fuß, er warnt das Gleiche mit dem Auge. Und jetzt, wenn ihr mit mir darauf achtet, dann heißt es ist besser, es ist besser, es ist besser. Das, was jetzt hier wiederholt, ist, es ist besser. Er hat gerade vorhin gesagt, es ist besser, dir einen Mühlstein um den Hals gehängt bekommen. Es ist besser für dich. Und diese Entfaltung geht jetzt weiter und jetzt vertieft er das Ganze oder zeigt es auf eine andere Art und Weise. Und er redet immer noch, was wäre besser? Was wäre besser? Nur, dass wir diesen Gedankengang im Text mitverfolgen. Wenn er Jesus von dem Müllstein redet, dann redet er von diesem Stein, den die Esel gezogen haben und das Korn gemahlen haben. Also es ist nicht so ein geschmückter Stein hier, so ein Schmuck, sondern es ist ein Riesenbrocken. Dass ein Esel gebraucht hat, dass das Ding gedreht werden könnte. Nur um dieses Bild deutlich zu machen. Für die Juden ist Ertrinken eins der schlimmsten Tode gewesen. Nach dem Kreuzigen, was verflucht bedeutet, ist das Ertrinken. Die Juden haben das Wasser gehasst. Deswegen bekommt es ein neues Bild, auch mit Jona und so weiter. Aber sie waren keine Seefahrer und Ertrinken war für sie so... Wenn jemand warnen wollte, sich ertrinkte, bloß nicht. Und Jesus nimmt und greift das hier auf und macht es einfach so deutlich. Interessant ist jetzt Folgendes. In der Warnung hat Jesus gesagt, und wer einem dieser Kleinen, das heißt, er hat Personen angesprochen. Und jetzt auf einmal wechselt er und spricht was an? Glieder. Und das ist interessant, dass auf einmal ein Wechsel stattfindet. Und zwar sagt er, und wenn dich deine Hand, dein Fuß oder dein Auge zum Sünde verleitet oder ein Anstoß wird, dann weg damit. Schaut mal, die Warnung kam an wen? An die Verursacher. Die Warnung kam an die Menschen, die Kinder Gottes zur Sünde verursachen. Aber jetzt ist die Anwendung, ja, wie geht man mit der Verursachung um? Wie geht man mit dem Anstoß um? Und Jesus sagt, und jetzt wendet er sich an die Kleinen im Glauben. Er wendet sich jetzt nicht an die Verursacher. Er wendet sich jetzt nicht an die Anstößigen. Er sagt nicht, hört auf. Er hat sie gewarnt. Jetzt wendet er sich an die Kinder Gottes und sagt, jetzt gibt auch, wenn ihr merkt, dass ihr verführt werdet, wenn ihr merkt, dass jemand euch ein Anstoß zur Sünde wird, wisst ihr, was der Bibel dann sagt, was Jesus sagt? Seid radikal. Seid konsequent. Es ist besser, du leidest, es ist besser, dass du das ewige Leben verlierst. Nur, dass wir hier das verstehen, wie der Wechsel jetzt stattfindet. Ich will wirklich, dass wir da ganz genau hinschauen, weil sonst machen wir daraus einen Brei und denken, okay, es ist besser für mich, alles abzuhauen, sonst kriege ich einen Mühlstein um den Hals. Das ist nicht die Botschaft. Der Mühlstein um den Hals ist die Drohung für wen? Für Menschen und für die Welt, um der Verführungen und Versuchungen wegen. Der Auftrag und der Umgang mit der Sünde gilt uns. Wie gehen wir damit um? Und damit kommen wir schon zu der wichtigen Frage und der schwierigen Frage. Wie deuten wir diese Verse? Wenn Jesus sagt, wir sollen es abhauen und es rausreißen, meint er es bildlich oder buchstäblich? Und da ringt man und die ganze Auseinandersetzung. Und dann, ich denke mal, die meisten Menschen, die eine geistliche Auslegung der Schrift, die bei der geistlichen Auslegung sich schwer tun und für eine buchstäbliche kämpfen, das ist ein guter Text, sie zu fragen, wie sie damit umgehen. Denn spätestens hier werden sie merken, dass man es vielleicht deuten sollte. Es sei denn, sie sind Origenes, ja, und sie sind einfach konsequent, was letztendlich der Text ja fordert, konsequent zu sein. Also, wie verstehen wir das? Zuerst möchte ich euch Folgendes sagen. Eine buchstäbliche Auslegung dieser Verse ist unmöglich. Nicht, weil wir uns die Glieder nicht abschneiden könnten, sondern die ist deswegen unmöglich, weil die Sünde niemals im Auge, nicht in der Hand und nicht im Fuß ist. Die Sünde ist wo? Was hat Jesus selbst gelehrt? Im Herzen. Das heißt, nur der Gedanke, dass wenn ich meine Hand, mit der ich permanent jemanden schlage, abschneide, dann werde ich niemanden schlagen. Dann nehme ich die andere Hand oder nehme ich meinen Stumpfen oder was auch immer. Und wenn mein Fuß Anlass nimmt, dann schneide ich es ab, dann habe ich kein Problem mit meinem Fuß. Schon wird es schwierig. Was bedeutet mit dem Fuß? Jemand treten oder was? Und das Auge, gut, da kommen wir schon wenn wir dann böse Sachen schauen, dann besser das Auge raus. Dann kann ich nicht schauen. Das heißt, wenn ich ein Problem mit Aggression habe, wenn ich ein Problem mit Sexualität habe, was mache ich? Ich trenne mich von den Gliedern, die das ausführen, und dann habe ich Ruhe. Gell? Wie gesagt, so dachten viele. Wenn sie sich nur dem entziehen, wenn sie der Welt sich entziehen und ins Kloster gehen, dann haben sie keine Versuchung mehr. Wenn sie sich von den Körperteilen trennen, dann haben sie keine Versuchung mehr. Der Punkt war, sie haben sich davon getrennt, sie sind in die Kloster gegangen und die Versuchung wurde noch mehr. Jetzt ganz ehrlich, ohne jetzt groß Namen zu nennen, wir kennen die ganzen Geschichten von Kindermissbrauch. Und wo findet sie statt? Bei denen, die doch sagen, nicht heiraten, im Kloster leben. Die Sünde wird dadurch nicht weniger. Das Trennen von den Gliedern, Körpermaßgliedern, dadurch wird man nicht frei. Was muss rein werden? Was muss sauber werden? Das Herz. Und da verrate ich euch schon mal, geht mal mit Vers 50. Allein dadurch hoffe ich euch, dass es klarer wird. Was steht in Vers 50? Das Salz ist gut, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Ich erkläre es euch gleich, was das bedeutet. Zumindest, was ich meine, es bedeutet, das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr salzen? Habt Salz in euch selbst. Schaut mal, am Ende redet Jesus von etwas, was in uns sein muss. Er redet nicht von dem Problem der Glieder, er redet von dem Problem im Herzen. Und was muss rein werden? Und was muss erprobt werden? Und was muss gesalzen werden? Das Innere muss rein sein. Das ist am Ende, und dann kommt er auf den Frieden. Welche Auswirkungen das dann hat, das hat was damit mit dem Frieden zu tun. Aber Jesus letztendlich, er weiß, es geht ums Innere. Darum hat er schon gelehrt, das Böse, das kommt aus dem Herzen des Menschen. Das kommt nicht von außen in ihn herein, das kommt aus ihm heraus. Und da widerspricht sich Jesus nicht. Deswegen, allein die Annahme, dass wenn man die Körperteile trennt, dass man kein Problem mit der Sünde hat, ist nicht haltbar. Und damit kann Jesus das auch nicht gemeint haben. So, was meint Jesus damit? Es gibt zwei Möglichkeiten dazu. Ich denke, beide sind gut. Die erste kann auch sein. Ich tendiere für die zweite und ich erkläre sie euch ganz kurz. Was ist die erste Möglichkeit? Oder erstmal, bevor ich die Möglichkeit euch nenne, zuerst mal, was sagt Jesus definitiv? Er sagt, geh mit dem, was dich versucht, radikal um. Sei nicht fahrlässig. Denk nicht, das macht schon nichts. Denk nicht, das kriege ich schon in den Griff. Das wird sich schon legen. Dem kann ich schon widerstehen. Das wird mich nicht aus der Bahn werfen. Das kann mich nicht versuchen. Oder er kann mich nicht versuchen. Sei nicht naiv. Und wenn wir diese Botschaft verstanden haben und anwenden, dann haben wir letztendlich den Text verstanden. Geh radikal und konsequent mit dem, das dich versucht und einen Anlass zur Sünde, zu Hochmut bringt. Trenn dich von diesen Dingen konsequent. Und wenn wir das haben, dann haben wir es verstanden. Aber Jesus wird ja praktisch, deswegen wollen wir auch praktisch werden. Also, was kann es bedeuten? Die eine Möglichkeit wäre es, ist folgendes. Trenn dich von der Hand, vom Fuß und vom Auge. Warum nennt er diese drei Dinge? Es kann sein, dass Jesus damit mit der Hand das Handeln meint. Mit dem Fuß den Weg meint. Und mit dem Auge das Sehen meint. Das heißt, sei in deinem Handeln und auf allen deinen Wegen und mit allem, was du siehst, sei da konsequent. Und wenn etwas dir zum Anlass zur Sünde bringt, trenn dich davon. Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, diesen Text so zu verstehen. Sei konsequent. Wenn du etwas siehst, wenn du eine Perücke mit Perlen siehst, bei manchen muss man Perücken machen, weil nicht so viele Haare da sind, ja? Wenn du dann guck nicht hin. Das heißt, setz dich diesen Dingen nicht aus. Wenn du weißt, auf diesem Weg, in diesem Lebensweg oder in dieser Art und Weise zu leben, wird das mich hochmütig machen, dann begeh diesen Weg nicht, betritt diesen Weg nicht. Oder wenn dein Handeln dich dazu führt, das veranlasst wird, dass du hochmütig wirst, dann lass das sein. Das ist die eine Möglichkeit. Und das wird von vielen Auslegern so bevorzugt. Ich bevorzuge eine zweite, die ich für eher aus dem Kontext für wahrscheinlich halte. Wisst ihr warum? Weil die erste ist, ich denke, ist nicht falsch, aber sie legt viel zu sehr den Schwerpunkt, was muss ich tun, um frei zu werden von der Sünde. Denn letztendlich zeigt Jesus uns die Sünde, die uns versklavt, die das Verderben bringt, den Unfrieden bringt zwischen Mensch und Mensch, Gott und Mensch. Und damit zeigt Jesus, für was er in diese Welt gekommen ist, um für wen zu sterben. Wenn ich aber den Kontext von Matthäus 18 mit in Betracht ziehe und das gegenüberstelle und den Kontext, der unmittelbar da vorne steht, dann möchte ich euch zeigen, was ich bevorzuge, welche Auslegung. Und zwar geht es folgendes. Trenn dich von den Gliedern, die dir Anlass zur Sünde geben. Und im Vers 42 hat er gesagt, und wer dir einen Anlass zur Sünde gibt und spricht dadurch Menschen, Personen an, die einen falschen Umgang mit Kleinen im Glauben sind. Diese Menschen, sie überheben sich über andere. Diese Menschen, sie verleugnen andere. Diese Menschen, die denken exklusiv und sie denken, die sind die einzig Wahren. Jesus redet von Menschen, die Kindern Gottes ein Anlass zum Streit und zu Neid werden. Und dann sagt er, wenn ihr mit diesen Kindern umgeht, geht ihr mit mir um. Und diese Frage ist, warum? Und wir verstehen das, weil doch jedes einzelne gläubige Kind Gottes ein Teil von Jesus ist. Und somit sagt die Bibel, was ist er? Ein Glied am Leib Christi. Wir können das Bild jetzt weiterführen. So ist einer ein Fuß und der andere ein Auge. Und der andere eine Hand. Und ich denke, das ist der Zusammenhang. Jesus sagt, wenn eins der Glieder in meinem Leib für Unfrieden sorgt, für Streit sorgt und für Neid sorgt, was muss man tun? Konsequent sein. Es ist besser, sich von Gliedern zu trennen, als dass das die ganze Gemeinde zerstört wird. Wisst ihr, was der ganze Zusammenhang hier ist? Es ist Gemeindezucht. Der ganze Kontext ist von Reinigung. Darum redet Jesus von Feuer. Er redet, dass man sich reinigt von denen, die aus der Welt in der Gemeinde sind, von den falschen Brüdern, die sich als Glieder des Leibes ausgeben, Wölfe in Schafspelzen, aber was hineinbringen? Was lehrt die Schrift? Parteiungen, Spaltungen und viele hinter sich herziehen. Wer in der Bibelstunde, in dem Petrusbrief gerade mitverfolgt, über diese Dinge rede ich da gerade, versucht das auszulegen. Und Jesus sagt, weder Welt, die in der Gemeinde ist und sich als Glieder ausgibt und Spaltungen hervorbringt. Und dann sagt Jesus, seid radikal, seid konsequent und trennt euch. Um euch das kurz zu belegen, geht mal mit mir wieder Matthäus 18. Matthäus 18. Ich habe euch ab Vers 6 gelesen, dass Jesus diese Warnung an der Welt und an die Menschen, durch die die Verführung kommt, ausspricht. Ab Vers 8 findet ihr diese Aussage von Hand, Fuß und so weiter. Und jetzt Vers 12, ab Vers 12 sagt er, dass Gott nicht will, dass irgendeiner dieser Kleinen, die an ihn glauben, verloren geht. Und da ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Gott will nicht, dass eins dieser verloren geht. Und da sagt Jesus, weh denen, die dazu permanent verursachen, dass diese Kleinen verloren gehen sollen. Für den wäre es besser. Und jetzt schaut mal Vers 15, was dann Jesus sagt. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du einen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm ein oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugen und jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber auf sie nicht hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei der wie der Heide und wie der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen gewährt werden von meinem Vater, in dem Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Was Jesus hier sagt, ist Folgendes. Trennt euch von dem, der sündigt, der Anlass zur Sünde wird. Wenn ein Bruder gegen dich sündigt, indem er dich zum Streit bringt, indem er dich zum Neid zwingt, passiv oder aktiv, dann was mach? Trenn dich von ihm. Aber jetzt wie? Geh hin und überführe. Hört er? Alles gut. Hört er nicht? Hol Zeugen. Hört er? Wunderbar. Hört er nicht? Sag's der Gemeinde. Da muss die ganze Gemeinde hingehen und sagen, du machst uns kaputt. Du machst den ganzen Leib kaputt. Bitte hör auf damit. Und hört er dann? Ist gut. Hört er nicht? Dann sagt Jesus was? Schließt aus. Trennt euch von diesem Auge, trennt euch von diesem Fuß, trennt euch von dieser Hand. Es ist besser, dass gerade eine Hand euch fehlt, als dass der ganze Leib verloren geht. Das ist der Gedanke. Und dann sagt Jesus, und wenn ihr darüber einkommt, wenn ihr da einig seid, wenn ihr eins seid und ein, zwei unter euch als Zeugen auftreten, da bin ich. Ich bin dabei, ich stehe hinter dieser Entscheidung. Das ist keine Gebetsverheißung nebenbei. Das ist, sagt, wenn ihr das tut, konsequent, habt keine Angst, es ist schwer, es ist hart, aber es ist besser und ich bin bei dieser Entscheidung dabei. Ich trage sie mit, denn was ihr löst auf der Erde, löse ich auch im Himmel. Ich bin dabei. Und jetzt guckt mal Vers 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Merkt ihr das? Hier ist jemand, der gegen mich sündigt. Denn von dem haben wir uns getrennt. Aber er kommt und sagt, oh, es tut mir leid. Ja, wie oft soll ich ihm vergeben? Immer. Nicht aufhören. Solange er sagt, es tut mir leid, ist gut. Aber solange er sagt, wo ist das Problem? Wo ist die Sünde? Pünktlich. Ja. Mach gleich Schluss. Das ist der Zusammenhang. In Matthäus bekommen wir mehr Informationen. So, wie verstehe ich Markus und wie verstehe ich dieses Abhauen? Ich denke, man kann es so verstehen, dass man sich von den Wegen, dass man von den Gelegenheiten sich trennt und radikal ist. Aber vielmehr, es ist die Warnung die Warnung ergeht an diejenigen, die uns anders zur Sünde werden. Und dann sagt Jesus, trennt euch. Trennt euch von denen, trennt euch von den, darf ich jetzt so sagen, trennt euch von den weltlichen Prinzipien. Jetzt sind wir in dem ganzen Kontext. Trennt euch von den weltlichen Prinzipien, wie man Gemeinde lebt. Da geht es nicht, wer ist der Höchste, wer ist der Niedrigste. Wer ist der Chef, wer ist der... Trennt euch da radikal. Trennt euch von diesen Handlungen, trennt euch von diesen Wegen, trennt euch von diesen Überzeugungen, trennt euch von diesen Menschen. So besteht mein Leib nicht. Warum? Es zerstört mein Leib. Es zerstört. Und dann sagt er, Vers 49, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Erstmal, warum sagt er das? Zweitens, was sagt er? Habt ihr schon mal gehört, dass man mit Feuer gesalzen wird? Das ist eine interessante Formulierung. Oft heißt es ja, mit Feuer werden wir geprüft, richtig? Und Salz, wir sollen das Salz sein. Das Salz der Welt sollen wir sein. Und jetzt bringt Jesus beide Dinge zusammen und sagt, wir werden durchs Feuer gesalzen. Das ist eine sehr interessante Verbindung, die er hier schafft. Und dann sagt er, das Salz kann nur salzen, wenn es salzt. Aber der Punkt ist ja eigentlich der, dass das Salz immer salzt, gell? Habt ihr schon mal erlebt, dass das Salz aufhört zu salzen? So nach 3 Wochen merkt man, ein bisschen weniger Salz. Das Salz an sich selbst verliert ja nicht die Salzigkeit. Wisst ihr, wann es die Salzigkeit verliert? Wann hört Salz Salz zu sein oder aufhört zu salzen? Wenn es mit Kalk vermischt ist. Wenn das Salz nicht rein ist, dann salzt es nicht mehr. Und wenn wir das jetzt gehört haben, dann hoffe ich, macht es jetzt Sinn. Es geht sich von Dingen zu trennen, die nicht göttlich sind, die nicht von Christus sind, die nicht ein Teil von Christus sind. Und wie kriegt man das mit, dass da zwischen dem Salz, was man ja als Salz für die Welt als sein soll, die Gemeinde soll ja das Licht und das Salz der Welt sein. Salz, von der Bedeutung vom Salz ist was. Für uns ist natürlich heute Geschmack. Ist auch ein gutes Bild. Wir können auch geschmackslos für diese Welt werden. Ja, aber wir können auch die Brise sein, die einen Unterschied macht. Aber das ist nicht der Gedanke. Was hat man früher mit dem Salz gemacht? Haltbar gemacht. Konserviert. Man hat Fleisch haltbar mit Salz gemacht. Wisst ihr, wenn wir sogar noch weiter zurückgehen, die Opfer, die Gott dargebracht wurden, da müsste Salz dazu gegeben worden sein. Gerade die ganzen Getreideopfer, die Anbetungsopfer müssten mit Salz gesalzen werden. Nicht so, als ob Gott sagt, das ist mir sonst zu fade. Das Opfer schmeckt mir nicht. Sondern Salz steht für Beständigkeit. Salz stellt für etwas dar, was etwas erhält. Etwas, was Bestand hat. Damit wird Salz auch mit Treue in Zusammenhang gebracht. Das heißt, ein beständiges Opfer für Gott, das muss Salz haben. Weil das eine Beständigkeit, eine Kontinuität. Wir sollen Salz der Welt sein, in unserer Beständigkeit, in unserer Treue vor Gott, in seinem Bund leben. Die Gemeinde soll Gott gegenüber treu sein, in seinen Geboten wandeln, die Sünde hassen. Aber wenn die Welt in die Gemeinde einen Platz gewinnt, wenn die Welt in die Gemeinde hineinkommt und man die Prinzipien der Welt des Hochmuts übernimmt, nur in der Gemeinde und sein eigenes Leben, wo salzen wir dann? Wisst ihr, was passiert? Wir werden fade. Salz fehlt dann. Da ist viel Kalk dabei. Und wisst ihr, was passieren muss? Reinigung. Und durch was wird gereinigt? Was sagt die Schrift? Feuer. Und jetzt verstehen wir, warum Jesus diese beiden Dinge hier zusammenbringt. Und wenn er sagt dann, also sagt, denn jeder wird mit Feuer gesalzt werden. Wisst ihr, was er meint? Jeder wird geläutet und jeder wird geprüft, damit er beständig vor Gott ist. Damit er bleibt. Damit er würzig ist. Damit einen Unterschied macht. Jeder wird geheiligt und jeder wird gereinigt. Und dann sagt er, habt Salz in euch. In euren Herzen. Ihr müsst durchs Feuer gesalzen werden, euer Herzen müssen gereinigt werden und zu einer Beständigkeit im Leben, im Wandeln vor Gott, zu einer Beständigkeit werden, damit es einen Unterschied macht. Wenn die Welt sich aber nicht von, die Gemeinde sich von dieser Welt unterscheidet, weil wir genauso sind wie die Welt. Darf ich andersrum sagen? Wenn die Welt hier hineinkommt und denkt, voll gut hier, wieso erzählen alle, das wären irgendwie so komische Leute? Wieso erzählen alle, das sind so eine Sekte? Ist genauso wie bei mir zu Hause. Ist genauso wie unsere Familie. Die streiten, die spalten sich, sie hassen sich. Jede will der Erste sein, jede will zuerst am Tisch sitzen, jede will das größte Stück vom Kuchen haben. Jede will zeigen, wie reich er ist, welches Haus. Jede. Das ist so wie bei mir. Ich fühle mich hier wohl. Ich habe das schon einmal gesagt. Mein Anliegen, wenn ich eine Gemeinde bauen dürfte, ich darf ja nur mitbauen, bauen darf ich ja nicht, aber wenn ich eine bauen dürfte, ich würde eine Gemeinde bauen, in der sich kein Mensch wohlfühlt, in der sich kein Ungläubiger wohlfühlt. Das heißt, wenn ein Ungläubiger reinkommt, muss er merken, hier ist sowas von anders. Das kenne ich nicht. Die Art und Weise des Umgangs miteinander ist mir fremd. Miteinander so reden ist mir fremd. Miteinander einander so anschauen ist mir fremd. Mir ist alles fremd. Wo bin ich hier gelandet eigentlich? So wie die Lieder singen. Die singen nicht, um zu zeigen, wer die größte Stimme hat. Und wie sie sich anziehen, ist nicht so, um zu zeigen, wer der Schönste ist. Wenn sie voneinander reden, geht es ihnen nicht, um zu zeigen, wie sie die Tollsten sind. Ich kenne diese Art und Weise vom Lebensstil nicht. Das wäre meine Lieblingsgemeinde. Und Jesus sagt, das ist die Gemeinde des Reiches Gottes. Das ist Christus selbst. Er erniedrigte sich selbst und wurde zu nichts. Er hat sich zu nichts gemacht. Er hat seinen Mund geschlossen und er hat nicht geprahlt, wer er ist und dass er der Schönste, der Tollste, der Stärkste ist. Hat er nicht getan. Er lehrt seine Jünger, das sind die Prinzipien des Reiches. Und liebe Geschwister, und das ist die Welt und die Menschen, wir nicht. Und dafür ist er in diese Welt gekommen. Dafür starb er, für deine und meine Sünde des Hochmuts, der Überheblichkeit, des Streits und des Neids. Dafür starb er. Und das Herrliche ist, und will uns in dieses Bild verwandeln. Und mit dem Paulus zu schließen, lasst euer Sinn ändern. Ich verlange nicht, ändert euer Sinn. Wisst ihr was? Das könnt ihr nicht. Das kriegt ihr nicht hin. Aber wisst ihr, was die Schrift sagt? Lasst es zu. Demütigt euch unter Gott und sagt, Herr, ich weiß, ich bin hochmütig. Kannst du nicht meinen Sinn ändern? Kannst du nicht meine Denkweise ändern? Kannst du nicht meine Perspektive ändern? Und ich glaube und ich bin davon überzeugt, wenn du es vom Herzen in das bittest, wird das schneller passieren, als du ahnst. Das ist eins der Gebete, das er ziemlich schnell erhört. Also wenn du eine Gebetserhörung erleben willst, weißt du, was du beten sollst. Jesus segne uns beim Nachdenken und Prüfen. Und vielleicht wollt ihr mit dem Gebet antworten. Lasst uns aufstehen dazu. Ich mache den Abschluss. Amen. Jesus Christus, wir haben nur dich und alle unsere Hoffnung ist auf dich gesetzt. Und wir wissen, Herr, dass du die Sünde überwunden hast und auch, dass du diese Sünde überwunden hast, des Hochmuts, dass dein Leib zerstören vermag. Aber du hast versprochen, dass, weil du die Gemeinde baust, diese Gemeinde nicht zerstört werden wird, Herr, und dass du deine Gemeinde heiligen und reinigen wirst. Durch dein Wort, durch das Feuer der Erprobung, Herr, dass du uns würzig machen wirst, uns reinigen wirst zu einem unvermischten Salz, damit wir Salz in dieser Welt sein können. Ich bitte das von meinem Herzen, will auch bekennen, wie oft hochmütig werde, stolz werde, wie oft ich neidisch werde, auch Streit stifte. Ich danke dir, dass ich dich habe und unter dem neuen Bund leben darf, in dem Wissen, Herr, dass du gerade für diese Sünde gestorben bist und mich davor gerettet hast. So bitte ich dich, Herr, verändere mein Denken, verändere das Denken meiner Geschwister, verändere das Denken unserer Gemeinde, Herr, dass wir freiwillig und bereitwillig, wirklich freiwillig und bereitwillig, bereit sind, uns zu Letzten zu machen und zum Diener aller machen, Herr. Herr, lass doch diese Gemeinde zu so einem Ort werden, damit wir Salz sein können. Amen.